Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Wann kommt eigentlich der Punkt im Leben, wenn man erwachsen wird? Mit dem ersten Job oder wenn man anfängt mit seinen Freunden über Lebensversicherungen zu diskutieren? Wenn man Kinder bekommt oder wenn man anfängt auf sein Leben zurückzuschauen und sich fragt, ob das eigentlich alles cool gelaufen ist bisher? Nichts war umsonst, das ist das neue Album von Prinz Pi und ob das sein Resümee ist, beim Blick zurück, das hört ihr jetzt von ihm selbst. Moin.
Hi.
Das mit dem ersten Job ist ja bei Künstlern immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber Kinder hast du mittlerweile zwei. Ob du eine Lebensversicherung hast, weiß ich nicht. Aber wenn du morgens so in den Spiegel guckst, der Typ, den du da siehst, ist der erwachsen?
Ich finde, das kann man nicht so auf jeden Bereich einer Person heutzutage irgendwie beantworten. Nimm mal zum Beispiel irgendwie die Kleidung. Ich meine, früher, da war man irgendwie, oder da wurde man komisch angeschaut, wenn man irgendwie keinen Hut getragen hat, keine Krawatte, keinen Anzug, als erwachsener Mensch, der irgendwie im Beruf steht, so, ne? Das hättest du wahrscheinlich schon mit Anfang 20 getragen, so. Und wenn du dann irgendwie noch mit 50 beispielsweise irgendwie ein Cappy getragen hättest, so, das würde gar nicht gehen und so.
Könnte bei dir passieren, oder? Du hast jetzt irgendwie einen grünen Pulli an, Cappy, untenrum sehe ich gar nicht, aber ist bestimmt auch cool.
Habe ich gar nichts, ne?
Wie immer.
Aber ja, ich meine, heutzutage kannst du dich halt anziehen, wie du willst, in egal welchem Alter. Und die Kleidung gibt mittlerweile auch überhaupt gar keinen Rückschluss mehr darauf, irgendwie, welcher Einkommensgruppe du angehörst oder welchen Bildungsstand oder so.
Ich finde es ganz geil, weil man das auch dann irgendwie nicht mehr an sich selber feststellt, was so Alter betrifft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, auch mit 50 laufen wir noch so rum. Glaubst du, du siehst mit 50 signifikant anders aus? Kannst du dir vorstellen,
nee,
irgendwann
ich
so mit langem Mantel oder was auch immer?
Nö, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann vielleicht irgendwie die Sachen ein bisschen abgewetzter sind oder so. Ich manche dann wiederum mal ersetzt habe oder so. Aber eigentlich wird es wahrscheinlich relativ wenig sein. Ich finde, es ist auch so, dass wir haben heutzutage so ein Jugendlichkeitswahn regelrecht. Ich meine, wir halten unsere Körper dermaßen fit. Es gibt so schnell sich verändernde Möglichkeiten, auch durch plastische Chirurgie, wenn du siehst, wie sich die Leute heute optimieren. Ja, also so empfinden sie das ja als eine Optimierung. Da sehen natürlich dann irgendwie die Frauen wahrscheinlich in 30 Jahren, die sehen halt genauso aus, wie sie halt dann mit 20 aussahen.
Aber ich meine, du bist jetzt auch schon ein paar Tage auf diesem Planeten.
Ja.
So bei mir gefühlt hat sich gar nicht mal so fürchterlich viel geändert, so seit Anfang 20. Man denkt so zurück und denkt, naja, so das eine oder andere war jetzt nicht so super schlau, was du da gemacht hast. Aber so vom Gefühl her, finde ich, ändert sich, oder sagen wir mal so Mitte 20, so über die 30 nicht so fürchterlich viel. Hast du das Gefühl, da passiert dann irgendwann was? Also man wacht irgendwann auf und denkt so, Alter,
nein,
jetzt bin ich ein anderer
nicht.
Mensch.
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich bei mir schon Erlebnisse, die mich wahnsinnig verändert haben. Und das sind halt vor allen Dingen meine Kinder. Und das sind dann einerseits also wirklich dieser Moment der Geburt, aber in dem Moment der Geburt realisiert man dann eigentlich noch gar nicht so richtig, was da passiert ist und was da für ein Chaos über einen hereinbricht. Aber es gibt halt so einzelne Schlüsselerlebnisse, wo man so das Gefühl hat, okay, ich kann mich noch daran erinnern, wie das für mich war, als ich ein Kind war. Und wenn du dann merkst, okay, jetzt bin ich aber der beobachtende, erwachsene Part, der Elternteil, der da von oben rauf guckt, dann kannst du das einfach nicht mehr ableugnen, dass sich da jetzt die Rollen getauscht haben.
Ist das dann auch so ein bisschen Erwachsensein für dich? Oder was ist Erwachsensein für dich? Kannst du das überhaupt greifen?
Doch, das ist für mich so Verantwortungsbewusstsein. Nicht irgendwie Sachen machen, die komplett selbstzerstörerisch sind beispielsweise. Ich meine, nimm mal beispielsweise dieses ganze Party machen. So, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die haben damit irgendwie angefangen mit 16 etwa so. Sind halt irgendwie jedes Wochenende saufen gegangen und waren dann irgendwie das ganze Wochenende irgendwie saufen oder haben noch irgendwelche anderen Drogen genommen und sowas. Und die haben irgendwie damit immer noch nicht aufgehört und ich sehe auch bei denen überhaupt noch gar kein Ende in Sicht. Und bei mir hat das schon relativ lange aufgehört, dass ich gesagt habe, so okay, ich gehe jetzt irgendwie am Wochenende komplett mal durchfeiern und so. Das hat für mich auch gar keine Attraktivität mehr.
Gab es da irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, weil es immer das Gleiche war? Oder war es tatsächlich dann so mit, naja gut, jetzt sind Kinder da, jetzt habe ich...
Ja, der Reiz ist einfach so langsam verklungen. Weißt du, es gibt viele Sachen, beispielsweise hast du irgendwann mal ein Lieblingsessen und sagst, man, das ist das Geilste und es wird es auch für immer bleiben. Und dann isst du das und irgendwie denkst du dir so, ah, so richtig geil schmeckt es nicht mehr. Und das hört nicht irgendwie von heute auf morgen auf, sondern es geht einfach langsam der Reiz weg. Und der Geschmack verändert sich so ein bisschen. Und ich finde, wenn du Kinder hast, dann verändert sich dein Blickwinkel auf so vieles. Wir haben zum Beispiel hier irgendwie über die Gegend gesprochen, in der hier der Sender steht und ob man, dass das hier bald irgendwie eine Wohngegend entstehen könnte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wo ich wohne, dann mache ich irgendwie die Entscheidung absolut daran fest, ob ich Kinder habe.
Kreuzberg wohnst du, glaube ich, ne?
Ich wohne in Kreuzberg, das ist so ein sehr, 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 sehr hipper, angesagter Bezirk. Jetzt nicht erst seit gestern, schon irgendwie schon sehr, sehr lange auch irgendwie ein sehr, sehr offener, liberaler und auch linker Bezirk, so, was mir persönlich sehr gut gefällt. Aber ich selber, ich habe manchmal irgendwie von diesem krassen Rauschen der Stadt und von diesen Leuten, die total begeistert sind, dass sie jetzt endlich hier in diesem hippen Bezirk rumlaufen und zu dem tollen Second-Hand-Klamottenladen gehen oder wohin auch immer. Ich habe davon manchmal irgendwie die Schnauze voll.
Also prinzipiell vielleicht irgendwann mal auch so Haus am See mäßig, oder?
Genau, aber dann dieses Haus am See, das hätte ich persönlich gerne als Friedrich Kautz/Prinz Pi. Aber ich denke mir, wenn ich mit meinen Kindern am Haus am See wäre, für die gäbe es da vielleicht irgendwie nicht so die Möglichkeiten, die ich in der Stadt habe. Da gäbe es nicht so viele Museen, wo ich mit ihnen hingehen könnte. Es gäbe vielleicht irgendwie nicht den Multikulti-Kindergarten, wo sie irgendwie Leute aus aller Welt kennenlernen und wo sie merken, hey, wir sind alles irgendwie eine Weltgesellschaft so. Und deswegen sind meine Kinder da auf jeden Fall die Personen, die mich da steuern, obwohl ich der alte, erwachsene Part bin, der sozusagen eigentlich das Ruder in der Hand hat, aber ich werde gelenkt von diesen beiden kleinen Menschen.
Ist auch ganz geil. Ich bleibe wegen der Kinder in der Stadt. Das ist irgendwie eine Aussage, die man sehr häufig umgekehrt hört. So, ne?
Ja.
Hat Erwachsenwerden auch irgendwie so ein bisschen was mit Melancholie zu tun für dich? Weil du halt weißt, irgendwie so die wilden Zeiten sind vorbei?
Nee, ich finde die wilden Zeiten sind mit Sicherheit nicht vorbei. Es sind nur sozusagen andere Metiers, in denen sich dann irgendwie das Wildsein, finde ich, irgendwie abspielt. Wenn du irgendwie früher als sehr, sehr junger Mensch irgendwie komplett zerfeiert warst, dann war das halt irgendwie deine Art, irgendwie auszurasten. Heute sind das halt andere Dinge. Du steigerst dich in irgendwelche Interessengebiete total rein. Du steigerst dich natürlich in deine Arbeit hinein. Bei mir ist es dann die Musik. Da habe ich natürlich so viel Zeit und Power rein zu investieren. Das hätte ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich am Wochenende 3 Tage irgendwie komplett zerstört wäre. Mhm. So. Und dann wiederum zum Beispiel auch sowas wie Sport. Das hat für mich irgendwie einfach eine ganz andere einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Man muss ja auch einfach viele Sachen ausprobieren im Leben, um erstmal irgendwie zu merken, was das ist, was man wirklich will.
Vielleicht liegt es auch im Herbst, aber ich finde bei allem Positiven, was so in deinen neuen Songs drinsteckt, hört man auch, oder höre ich zumindest auch an einigen Stellen so ein bisschen was wie Melancholie. Also weiß nicht, in Für immer und immer. Also gibt es irgendwie eine Emotion? Also
auf
Melancholie
jeden Fall. Ist also sowas wie Weltschmerz. Das schwebt bei mir irgendwie eigentlich in jedem Song drin. Und ich glaube, das ist bei vielen so Künstlerpersönlichkeiten oder Künstlerchen irgendwie so, dass die manchmal irgendwie sehr nah am Wasser gebaut sind, wie eine sehr, sehr schöne Villa. und da so einen Hang dazu haben, Momente zu romantisieren und die vielleicht auch ein bisschen zu überhöhen. Ich meine, das ist ja ein großes Spielfeld, um irgendwie so zwischen so ganz abgenüchtert und klar zu sein und zu sagen, okay, ich beschreibe jetzt die Dinge so, wie die passiert sind und ich interpretiere da gar nichts rein. Und dann halt irgendwie dem absolut pathetischen Menschen, der dann vielleicht irgendwie jetzt als Künstler in etwa da landet, wo dann vielleicht Xavier Naidoo ist oder Adel Tawil, ne? Das ist halt so sehr gefühlstriefend und so. Und ich bin halt so dazwischen.
Gibt es eine Emotion, die du mit dem Album irgendwie vermitteln, übermitteln, auslösen wolltest?
Ja, es ist auf jeden Fall Hoffnung, ist für mich das Wort, was hinter dem ganzen Album steht. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, da haben sich, da sind große Umwälzungen da, in politischer Sicht, in gesellschaftlicher Sicht. Aber auch in so ganz, ganz kleinen Sachen, die uns extrem beeinflussen. Nimm mal beispielsweise die Kommunikationsmöglichkeiten, die in den letzten 10 Jahren oder so entstanden sind. Ich weiß noch, als ich mein erstes Handy hatte, da war ich 20, da haben meine Eltern zu mir gesagt, ey, sag mal, bist du völlig beknackt, was willst du mit dem Handy? Das brauchst du nicht, das brauchen nur Geschäftsleute, du spinnst total.
Gib mal ein Telefon zu Hause, reiß dich mal zusammen. Also,
genau. Ne? Ja. Und heutzutage würde wahrscheinlich ein Elternteil zu seinem Kind, wenn das Kind sagen würde, nee, ich will kein Handy haben, dann würden die Eltern sagen, hä, aber wir müssen dich doch erreichen können, wir müssen doch wissen, wo du bist, wir machen uns doch sonst Sorgen, so, du bist ja wohl verrückt, dass du keins nimmst. So. Es hat sich um 180 Grad hat sich diese Wahrnehmung geändert. Auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Früher hat man über Briefe kommuniziert, dann vielleicht irgendwann über E-Mails, die so eine Art digitaler Brief waren. Und mittlerweile haben wir so eine schriftlich protokollierte Echtzeit oder nahezu Echtzeitkommunikation über diese ganzen Messenger-Apps. Und das setzt uns total unter Druck. Wir müssen immer sofort antworten. Irgendwas stimmt nicht, wenn man jetzt nicht sofort darauf reagiert. Ne? Da kriegt man dann, wird man irgendwie böse angeranzt und auch, das ist auch vom Arbeitgeber her meistens total normal, dass man das irgendwie verlangen kann, dass die Mitarbeiter sofort parieren und sofort antworten. Das ist schon etwas, was viel mit uns macht als Gesellschaft und auch als einzelnes Individuum. Und die Folgen davon, die können wir noch gar nicht absehen.
Glaubst du, das hat was mit der speziellen Zeit zu tun, in der wir leben? Weil wir nun mal einmal groß werden groß geworden sind in der Zeit, wo dieses Internet erfunden wurde, was ja einfach eine wahnsinnige Beschleunigung in unser aller Leben gebracht hat. Oder ist das auch Erwachsenwerden? Also ich meine, wenn du unsere Eltern anguckst, die waren ja auch irgendwann mal überfordert mit diesen ganzen verrückten Fernsehprogrammen. Und, neue Medien überfordern ja auch immer ein Stück weit.
Total, aber wir sind halt die Generation, die gerade an diesem Scheidepunkt sozusagen groß geworden ist. Als wir geboren worden sind, da gab es das noch nicht. Und wenn wir sterben, dann wird halt niemand mehr geboren, bei dem es das noch nicht gibt. Und dementsprechend lastet da irgendwie ein Stress auf unserer Generation. Wir können unseren Kindern da keine Erfahrungswerte mitteilen, wenn die zu uns sagen, du, ich bin völlig gestresst von dieser Informationsflut. Wir können denen keine Lösung anbieten und sagen, ja, das ist schon seit 10 Generationen so, da geht man am besten so und so mit um. Mhm. Da gibt es keine Faustregeln davor. Was ich irgendwie noch kenne von der Generation vor uns, die haben immer den Eindruck erweckt, dass sie über alles ganz genau Bescheid wussten. Die haben immer gesagt, das macht man so und so. Es gab zum Beispiel den Knigge mit irgendwelchen Regeln, wie man sich zu verhalten hat. Das war quasi festgeschrieben und man konnte sich irgendwo darauf verlassen. Vielleicht war es irgendwie ein bisschen streng, sich danach zu richten oder vielleicht auch ein bisschen bieder. Aber da war irgendwie ein Buch, da konnte man das nachschlagen. Heutzutage, da wird die Gesellschaft und gerade irgendwie die jungen Menschen in der Gesellschaft, die sowieso natürlich sich in einem Prozess von Neuordnung und chaotisch auf sie einprasselnden Lebensumständen befinden, gerade diese jungen Menschen, die werden halt irgendwie vor Situationen gestellt, da gibt es keinen Präzedenzfall. Was ist, wenn du 15 bist und du schickst irgendwie deinem ersten Freund irgendwie ein paar Nacktbilder von dir und der zeigt dir in der ganzen Schule rum? Was ist dann mit dem sozialen Mord, der dann irgendwie quasi mit dir passiert? Wie gehst du damit um? Wer kann dir helfen, darauf richtig zu reagieren? Gibt es da überhaupt eine richtige Reaktion? Was muss die Strafe sein in der Gesellschaft für jemand, der einem anderen sowas antut? Der sozusagen die Privatsphäre verletzt und sagt, ich stelle diesen Menschen jetzt vor allen Leuten irgendwie bloß um ihn herum. Das ist eigentlich ein schlimmes Verbrechen, aber unser Rechtssystem zum Beispiel deckt das noch gar nicht konkludent ab.
Vielleicht auch, weil wir auch noch gar nicht so ganz überschauen können, was alles noch so kommen wird. Ich meine, das klingt jetzt so irgendwie wie zwei alte Herren haten übers Internet. Also, aber,
nein, überhaupt nicht.
aber wenn du dir so Gedanken darüber machst, also zum Beispiel diese ganzen möglicherweise Nacktfotos, die landen irgendwann mal im Netz. So, weil sie irgendwer da reingestellt hat. Irgendwann gibt es Bilderkennung, die verknüpft wird mit irgendwelchen Datenbanken, vielleicht mit einer Online-Suche. Irgendwann kannst du diese ganzen Gesichtserkennungsalgorithmen über Fotos im Netz laufen lassen und dann fischst du diese ganzen Fotos wieder raus und kannst die Personen zuordnen. Also es gibt ja so ein paar Schreckensszenarien, von denen wir noch gar nicht wissen, was alles so passieren kann. Ne?
Stell dir mal vor, diese Gesichtserkennung funktioniert mit Penissen.
Geil, eine Peniserkennung. Ja, warum nicht? Geht bestimmt auch. Das wird ein großer Spaß. Okay, aber ich habe verstanden, also es ist schon Gesellschaft irgendwie im Hintergrund bei deinen Texten, aber nichts umsonst, aber auch, ich finde auch im Westen nichts Neues. Das waren so zwei schon auch persönliche Alben. Also,
total, auf jeden Fall.
Ja, also es geht schon auch um Gefühle, es geht um Liebe, es geht um Beziehungen, es geht um Freundschaft und du hast nach im Westen nichts Neues irgendwann mal gesagt, eigentlich hast du gar nicht so richtig Bock, über solche privaten Sachen zu quatschen. Aber schreibst schon auch gerne Texte über solche Sachen. Ist dir das unangenehm oder ist dir das dann irgendwie peinlich
ist mir nicht peinlich oder so. Es ist halt so, wenn ich eine Geschichte erzähle und ich erzähle zum Beispiel viele Geschichten über Trennung auf dem Album. Mhm. Und das sind natürlich im Kern meine privaten Geschichten und Erlebnisse, die ich da erzähle. Aber ich ziehe halt irgendwie eine ganz genaue Demarkationslinie, was ich da irgendwie preisgebe, wie kryptisch ich das irgendwie sage. Und auf welche Art und Weise ich das da sage. Und wenn ich das dann irgendwie einkapsel in diesen Song, dann wird das halt irgendwie so ein für sich existierendes Stück Musik, was man auch losgelöst halt irgendwie von meiner eigenen Geschichte und meiner Person betrachten kann. Und wo dann auch Leute, die überhaupt nichts mit meiner eigenen Geschichte zu tun haben, vielleicht irgendwie sagen können so, hey, ich weiß, du erzählst da was von dir, aber du erzählst genauso gut meine eigene Geschichte und dann ist es auch irgendwie nicht mehr richtig privat, sondern dann wird es zu einer Form von Allgemeingut.
Also es ist vielleicht auch ganz cool, wenn nicht jeder deine Geschichte zu dem Song irgendwie im Hinterkopf hat, sondern...
Genau, ich find die Geschichte von Romeo und Julia beispielsweise kann halt irgendwie wirklich die Geschichte von einer tatsächlichen Julia und einem tatsächlichen Romeo sein, aber mittlerweile ist sie halt irgendwie ein Sinnbild geworden für eine tragische Liebesgeschichte.
Mhm. Du hast mal über dich in einem Interview gesagt, im Splashmag, glaube ich, hast dich mal beschwert darüber, warum man mit dir so selten über die Welt und die Politik redet.
Zitat. Haben wir zum Beispiel gerade gemacht.
Ja, genau.
Ausführlich.
Ja.
Sehr schön.
da habe ich mich so ein bisschen gefragt, das ist auch schon eine Weile her, dass das so, 2009 glaube ich war das, hast du das gesagt, warum schreibst du da nicht mehr politische Sachen? Also warum machst du das so auf einer, wenn überhaupt, eine Metaebene? Also klar, du hast gerade schon erklärt, da steckt viel Gesellschaft drin, da steckt viel Aktuelles mit drin, das klingt ja auch immer mal wieder so durch in deinen Songs, aber ja, du kannst sie halt auch einfach nur als persönliche Geschichten hören, wenn du möchtest.
Also ich,
ne,
hab sehr viele wirklich ganz offensichtlich politische Songs geschrieben. Ich habe zum Beispiel auf dem letzten Album Im Westen nichts Neues, hatte ich einen Song noch, der hieß Schornsteine und der ging über die deutsche Waffenindustrie. Wir sind ja der drittgrößte Waffenexporteur auf der Welt. Und ich habe halt keine einzige Frage von keinem einzigen Journalisten zu diesem Song auf dem Album gekriegt, obwohl das für mich quasi der mit Abstand interessanteste und kontrovers, am kontroversesten zu diskutierende Song gewesen wäre, weil man könnte halt über Waffenexporte einfach sagen, hey, yo, das ist natürlich scheiße, dadurch sterben Menschen. Ich habe aber Leute da zu Wort kommen lassen in meinem Song. Das war einerseits quasi ein Ingenieur bei einem deutschen Waffenkonzern, bei einem Rüstungskonzern, der halt irgendwie so seine Argumente vorgetragen hat, warum er halt eigentlich ganz zufrieden ist mit seinem Job und dass er natürlich seine Familie damit ernährt und dass er stolz ist auf die gute Arbeit, dass die Fabrik hier in Deutschland natürlich irgendwie sehr CO2-neutral läuft und dass sie hier auch nicht irgendwie die angrenzenden Gewässer irgendwie verpesten und so, der verteidigt das. Und als nächster kommt halt irgendwie ein Tornado-Pilot zu Wort, der halt auch sagt, hey, ich wollte immer schon fliegen, so wie viele Leute irgendwie mal Pilot werden wollen und ich war halt ein besonders guter Pilot, darum habe ich es geschafft, nicht nur irgendwie ein Jumbo zu fliegen, sondern halt sogar hier irgendwie so ein Kampfjet, was natürlich nochmal ein paar Ecken schwieriger ist und ja, ich bin halt irgendwie stolz drauf, wenn ich irgendwie meine Missionsquote erfülle. Ich mach das und weiß, das ist ein verantwortungsbewusster Job und so. Und er kommt dann halt da nach Hause und hat vielleicht irgendwie Dutzende von Menschen halt irgendwie ermordet oder umgebracht. Und rechtfertigt das noch und das hat keinen Menschen irgendwie sozusagen zu einer Diskussion veranlasst, was mich sehr verwundert hat. Darum habe ich mich dazu entschlossen, diese politischen Inhalte in meine Songs einzubetten, aber sie so einzubetten, dass sie erst so auf den zweiten Blick zugänglich sind. Und ich glaube, es ist manchmal ganz gut, wenn da jemand ankommt und der sagt, okay, ey, der Song gefällt mir wirklich gut, aus einem ersten Grund, wie das vielleicht die Melodie ist gut oder der Refrain geht mir gut ins Ohr oder sowas. Und dann hört er sich den ein paar Mal an und dann merkt er, okay, da steckt noch was anderes drin. Und ich glaube, meine Hörer, das sind Leute, da kann ich auf die bauen, dass die genau das hinkriegen, dass die sich die Sachen oft anhören, dass die da hineinhören, dass die ganz genau sich die Zeilen durchlesen und dass die das hinterfragen und sich einen Kopf darum machen.
Man kann nicht so umsonst natürlich auch auf so eine Art Gegenkonzept vielleicht zu den ganzen schlimmen Dingen in der Welt sehen. Diese Musik ist wie ein warmer Kamin, an dem man sich zu Hause wärmt, hast du in der Morgenpost, glaube ich, im Interview gesagt. Ist dein Album vielleicht auch sowas wie so ein kleiner gemeinsamer Nenner oder kleinster gemeinsamer Nenner? Etwas, wo viele Leute irgendwie sagen können, da kann ich was mit anfangen? Also eher was verbindet, als etwas, was trennt, weil es gerade schon genug Dinge also gibt, die sich
im Moment,
trennen so. Ne?
Im Moment wird es gespalten, wo es halt irgendwie nur geht. Und ich finde, man sollte, die Zeit ist gekommen, um den Leuten mehr eine Hand zu reichen. Es gibt beispielsweise, nachdem die AfD halt dieses riesige Wahlergebnis irgendwie eingefahren hat, da habe ich etwas getwittert dazu und ich habe sowas geschrieben wie, ich hätte gedacht, man wird nur braun, wenn man irgendwie in den Süden fliegt, dabei müsste man einfach nur kurz nach Sachsen-Anhalt fahren. Und dann habe ich viele Mails gekriegt von Leuten aus Sachsen, die mir geschrieben haben, ey, weißt du was, wir kommen auch aus Sachsen und wir sind keine AfD-Wähler und für uns ist das total schwer, dass jetzt die Leute mit dem Verdacht herangehen, dass hier jeder ein AfD-Wähler ist. Und ich habe mir dazu Gedanken gemacht und habe mir gedacht, natürlich ist das nicht so. Die überwiegende Mehrheit der Leute hat nicht die AfD gewählt, aber die Leute, die AfD gewählt haben, von denen haben bestimmt nicht alle die gewählt aus einer wirklichen Überzeugung heraus, sondern ich glaube, was die meisten Leute gemacht haben, ist, die haben das aus Trotz gewählt. Und das ist eine super gute Zurückleitung zu dem, was du ganz am Anfang gefragt hast, nämlich womit definierst du das Erwachsensein? Wenn jemand trotzig ist, dann ist er auf jeden Fall ein Kind. Und wir haben ganz, ganz viele Leute, allen voran den amerikanischen Präsidenten, die benehmen sich einfach wie ein kleines, dummes, wütendes Kind, was sich nicht anders zu helfen weiß, als trotzig zu sein. Mein Sohn, der ist 2 Jahre Und wenn der irgendwie sauer ist auf mich, dann zeigt er mir seinen Trotz so. Mhm. Und genauso sind auch die Leute, die zum Trotz dann vielleicht irgendjemand gewählt haben, den sie normalerweise eigentlich gar nicht wählen würden. Und auf diese Leute kann man und muss man zugehen. Denen darf man nicht die Hand wegziehen und muss sie dafür bestrafen, sondern man muss sagen, okay, es tut uns leid, wir haben euch vernachlässigt. Lasst uns wieder mehr miteinander in einen Kontakt treten. Lasst uns mal wieder öfter reden. Lasst uns mal gucken, ob wir nicht da doch irgendwie Werte haben, die wir gemeinsam haben.
Und da komme ich auch gut mit dir mit, auch was so dieses Positive in deinen Songs angeht. Ne? Also so selbst bei anstrengenden Dingen, die passieren, da kann man irgendwas Positives rausziehen und dann vielleicht hoffen, dass wer einmal Trump wählt den nicht nochmal ein zweites Mal, oder ja, ähnlich läuft es vielleicht bei der AfD, die von Leuten gewählt wurden, die einfach nur Protest wählen wollen. Aber es gibt ja Probleme, da ist zu spät, um irgendwie was draus zu lernen. Da haben wir dann schon irgendwie was gegen die Wand gefahren, Klimawandel zum Beispiel. Am Montag startet die Weltklimakonferenz in Bonn. Funktioniert dein positives Denken da auch noch?
Ja, ich weiß nicht, ob es sozusagen, also es ist wahrscheinlich etwas, was nicht mehr aufzuhalten ist,
der Klimawandel. Ich habe irgendwo mal gelesen, vor 20 Jahren hätten wir den Karren noch irgendwie rumreißen können, wenn wir da irgendwas gemacht haben. Jetzt können wir nur noch irgendwie sowas wie Schadensbegrenzung machen. Ne?
Genau, aber man kann halt zumindest den Schaden, soweit das geht, begrenzen. Und ich versuche das halt im Kleinen zu tun. Und wenn jeder das irgendwie, wenn jeder das macht, dann denke ich, ist das gut. Also ich bin so jemand, ich setze mich da so total mit auseinander, und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache hier wie diese CD, wir haben da eine ganz, ganz aufwendige Premium-Box dafür gemacht, da mussten wir etwa mit 8 unterschiedlichen Firmen für zusammenarbeiten, die halt die Komponenten dafür hergestellt haben, und jede von diesen Komponenten hätte ich wahrscheinlich zu einem Bruchteil des Preises in Asien herstellen lassen können. Aber ich habe mir dann überlegt, weißt du was, es wird da halt total unumweltfreundlich produziert und das ganze Zeug wird dann halt einmal um die Welt gekarrt. Mhm. Also habe ich versucht, das Ganze möglichst lokal herzustellen, und umso lokaler das ist, umso weniger CO2 wird halt irgendwie ausgestoßen beim Transport davon, umso strikter sind natürlich irgendwie hier bei uns in Deutschland, sage ich mal, die Regeln der Produktion. Und es ist jetzt natürlich nur ein ganz kleines, bescheidenes Ding, aber so kann ich halt irgendwie meinen Teil dazu beitragen, und so kann das irgendwie, wenn das halt irgendwie jeder macht und wenn jeder einfach irgendwie das so in dem bescheidenen Rahmen, der halt für ihn möglich ist, irgendwie macht, dann finde ich, ist das nicht verkehrt.
Dann wäre es ja eigentlich ganz geil, wenn wir irgendwann wirklich nur noch Musik digital hören würden. Wärst du da irgendwie auch der Meinung, oder ist das Kacke für dich als Musiker, weil die Monetarisierung da immer noch nicht so richtig geil ist?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es läuft eigentlich alles unweigerlich darauf hinaus, wenn ich so selber daran denke, ob ich hier noch irgendwie eher DVDs oder Blu-rays gucke oder ob ich mir das halt irgendwie bei Netflix oder Amazon Prime angucke. Klar hat das definitiv seine Vorteile. Musik ist für mich natürlich schon etwas, was auch immer an irgendwas Haptisches geknüpft ist. Aber ich denke, man kann sich ja irgendwie die Musik, also die eigentliche Musik, die kannst du dir ja halt irgendwie digital anhören, und das ist vollkommen legitim. Aber vielleicht kann man halt sowas machen, dass halt die Künstler zu ihren Alben irgendwas herausbringen, was auch immer sie halt machen wollen, ob es nur ein kleines Buch ist oder irgendwas. Sowas wie Merchandise oder so ist ja auch irgendwie etwas, was Begleitmaterial ist zu einem Album. Und das können sich die Leute ja nach wie vor kaufen. Und es gibt halt eine Sache, die kann man auf gar keinen Fall digitalisieren, und die ist für die Künstler wahrscheinlich die allerwichtigste Möglichkeit einer Monetarisierung. Und das sind halt irgendwie die Live-Auftritte. Hm. Denn dieses Live-Erlebnis, das lässt sich nicht einfangen.
Ja, Gott sei Dank. Bisher zumindest nicht. Ne? Warte mal, was mit so VR und so geht. Ne? Schauen. Du hast dich eigentlich immer so ein bisschen auch als Außenseiter gesehen. Also früher warst du irgendwie der Intellektuelle unter den Rappern, jetzt bist du...
Der Rapper unter den Intellektuellen.
Ja, weiß nicht, ist so. machst du deswegen jetzt auch mal Musik mit Leuten wie Bosse oder Mark Foster, um vielleicht auch mal so ein bisschen mittendrin zu sein in dieser Popwelt?
Nee, das sind beides so Geschichten, die haben... Also diese beiden Geschichten haben jetzt irgendwie einfach eine andere Entstehungsgeschichte. Mhm. Es ist so, dass das Boss ist halt einfach ein Freund von mir, und ich schätze ihn sehr für seine Art, für seine Positivität, für seine Denkweise, für das, was er sagt. Ist ein ganz, ganz feiner Kerl. So jemand findet man nur noch ganz, ganz selten. Und mit Forster war das einfach so ein gemeinsamer Bekannter. Also der Produzent ist halt auch irgendwie sein Produzent, und der hat ihm halt den Song vorgespielt, und Forster hat ihn halt gehört und meinte, ey, ist ein Mega-Song, lass mich mal darauf singen. Und dann hat er was probiert, und dann haben sie es mir gezeigt und meinten, ey, guck mal, das ist ein Kumpel von uns, der singt echt richtig, richtig gut, ist auch sehr, sehr bekannt, und so, hör dir das doch mal an, bevor du hier irgendwie sagst, ja, mit so einem Pop will ich nichts zu tun haben und so. Und dann habe ich es mir halt angehört, und ich finde, es ist dann so ein Moment, wo ich dann persönlich auch mich irgendwie so, wie soll ich sagen, mit mir selber mal so ins Gericht gehen muss und mir so denke, okay, ich kenne den Typen überhaupt nicht persönlich, ich finde den Song echt gut, dann habe ich ihn kennengelernt, er ist wirklich ein netter Kerl. Und es gibt vielleicht irgendwie zwei Kumpels von mir, die sagen so, oh, Mark Forster ist voll die Popsau oder so. Aber ey, die kennen ihn nicht. Aber ich kenne ihn und ich finde ihn halt mittlerweile nett. Und das ist, finde ich, dann genau dieses Aufeinander-Zugehen. Da muss man halt sagen, ja, es ist ein geilerer Song geworden mit ihm. Ja, er ist ein netter Typ und jetzt machen wir das halt einfach.
Hm. Kann ich voll nachvollziehen, aber irgendwie war ja auch klar, was es für Reaktionen so am Ende auslösen wird. Ne?
Klar.
Wenn du einen Song mit Mark Forster rausbringst, möchtest du den Fans deine alten Sachen oder den Kritikern, die jetzt irgendwie so Sachen schreiben, wie du versinkst im Mainstream-Pop, irgendwas mit auf den Weg geben?
Nö, eigentlich nicht, weil guck mal, so Haters gonna hate, so da kannst du nichts gegen machen. So, wenn die Leute halt das irgendwie so sehen wollen, dann sollen sie das halt so sehen. Ich finde, das ist ein astreiner Prinz-P-Song, mit oder ohne Mark Forster. Ich finde, dass dieser Song, das ist halt ein Song von 14 Songs auf den Alben. So, wenn ihnen der Song irgendwie nicht gefällt und wenn die Mark Forster so furchtbar finden, dann sollen sie halt den Song mit Mark Forster nicht hören oder halt selber irgendwie den Refrain singen oder irgendwie sowas. Aber da sind ja noch 13 andere Songs auf dem Album ohne Mark Forster. Und wenn sie dann immer noch den Vorwurf haben, dass ich irgendwie im Mainstream-Pop versinke, dann sollen sie halt irgendwie wegbleiben. Dann sind das nicht die schlauen Hörer, die ich mag und die ich meiner Meinung nach größtenteils habe.
Hm. Was hast du noch so, wo wir eben so beim Erwachsenwerden waren, so für Ziele im Leben? Hat man überhaupt noch Ziele, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe zwei Kinder auf die Welt gebracht? Das ist, glaube ich, ja schon mal so, was so die Sinnfrage im Leben angeht. Ich habe keine Kinder.
Du hast auf jeden Fall schon Kinder, also du hast auf jeden Fall schon jede Menge Ziele, die verbunden sind mit den Kindern.
Nein, aber ich meine,
dass sie auf lange Zeit im Knast sind.
Punkt eins, Punkt eins. Aber nein, so auch so für dich. Ich meine, ich stelle mir immer vor, wenn du halt irgendwie so nichts mit Religion am Hut hast, dann kommt es halt relativ schnell irgendwie auch so auf die Biologie, wenn du so fragst, warum laufen wir auf diesem Planeten rum?
Ja.
Und dann ist so die Reproduktion so das Erste,
klar,
was dir einfällt. So.
Das Allerwichtigste.
Ne, da kann man halt irgendwie sagen, ey, hast du abgehakt.
Mann, es gibt noch so krass viele Ziele, die ich im Leben habe. Ich will voll gerne irgendwie noch ein, zwei Fremdsprachen mal irgendwie lernen. So. Es gibt noch so viele Bücher, die ich unbedingt lesen will. Und es gibt, also ich habe so eine lange Liste von Büchern, die ich schon immer mal irgendwie lesen wollte, aber wo ich irgendwie nie so richtig die Zeit oder den Zugang dazu gefunden habe. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sowas irgendwie abgehakt habe. Es gibt voll viele Sachen, die ich einfach lernen möchte, irgendwie die zu tun. So. Weißt du, ich koche gerne und es gibt manche Gerichte, die habe ich noch nicht so richtig gemastert, aber ich will es irgendwie hinkriegen, nicht nur für mich selber, sondern halt auch irgendwie für meine Familie, um das für die machen zu können. Ich will mit meiner Familie irgendwie noch ein paar Sachen mir angucken, ich will da irgendwie nochmal die Welt sehen, ich will mir selber und auch denen irgendwie Sachen zeigen, ich will denen irgendwie ein möglichst schönes Leben bieten, ich möchte denen viele Möglichkeiten geben, sich zu entfalten und ihre Persönlichkeit auszuleben und halt auch gerade für meine Kinder halt irgendwie den Möglichkeiten zu schaffen, mal so ein paar Alternativen aufzuzeigen. Ich hatte leider nie die Chance, zum Beispiel mal irgendwie ein Jahr im Ausland zu leben. Und das ist aber etwas, das würde ich voll gerne meinen Kindern ermöglichen, weil ich glaube, das macht einfach deinen Horizont wirklich ein Stückchen größer. Es macht dich weniger engstirnig. Es gibt dir mehr Verständnis für eine andere Art und Weise zu leben.
Da hast du ja eigentlich auch den passenden Job zu, weil du könntest es ja im Prinzip mal machen, dich einfach mal raushauen aus diesem ganzen Kram und sagen, ich nehme mal ein Jahr Pause irgendwie, oder?
Boah, ja, das wäre natürlich ganz schön, wenn ich das könnte, aber bisher habe ich es noch nicht richtig hingekriegt.
Liegt das an dir? Ich meine, du hast ja auch einen unfassbaren Output. Wo sind wir jetzt? 19 Alben mit Live und so weiter? Irgendwie, also musst du immer produzieren?
Ja, es ist auf jeden Fall so eine gewisse Manie dabei.
Machst du denn jetzt mal ein bisschen Pause oder was steht jetzt als nächstes an Tour wahrscheinlich?
Ja, also jetzt kommt erstmal eine große Tour.
Ja.
Die geht halt bis zum April. Dann kommt irgendwie einen Tag durchatmen gefühlt und dann kommen Festivals. Und dann nächsten September, da hätte ich dann irgendwie wieder Termine zum Kaffee trinken frei.
Oder dann halt einfach das nächste Album und dann kommst du wieder vorbei, weil Herbst ist ja eigentlich eine ganz schöne Zeit.
Das stimmt.
So, um auch Alben zum Nachdenken und so rauszubringen und mit ein bisschen Melancholie und übers Leben und so weiter. Und im Prinzip ist es dein Album. Schön, dass du hier gewesen bist.
Ich danke dir für das wunderbare Interview. Es hat sehr viel Spaß
gemacht.
Sehr,
sehr gerne. Hört mal rein in das Stückchen Lebensfreude, Positivismus und Melancholie. Nichts war umsonst, heißt es. Prinz Pi ist der Interpret und der war zu Gast heute Morgen hier am Sonntag.
Danke sehr.
Haben einen schönen Sonntag. Ciao.